Jetzt kommt Wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo jede Woche Nachrichten besprochen werden. Und zwar vom fantastischen Kabarettisten Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Schick von der kleinen Zeitung. Und in der Woche haben wir wieder spannende Impulsgeber. Rudolf Taschner ist einer davon. Albert Fortell. Die Älteren, die noch lineares TV kennen und geschaut haben in der Vergangenheit, werden ihn vielleicht noch kennen. Auch der hat uns, würde man sagen, einen sehr, sehr interessanten Ansatzpunkt gegeben, über den man sprechen darf. Und natürlich auch Gust Wöginger, zu dem jetzt bitte niemand mehr Ungust sagen darf, nicht einmal mehr Herbert Kickl, weil er hat Konsequenzen gezogen. Auch über diese müssen wir sprechen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Gust Wöginger in gewisser Weise, oder ich hoffe fast, dass der sowas, wenn klassische Musiker runde Leben, Geburts- oder Todestage haben, sagt man auf eins immer, das ist der Jahresregent. Und mit ein bisschen Glück wird Gust Wöginger auch so eine Art Jahresregent im Sinne von, hoffentlich spricht sich das herum, hoffentlich macht dieses Urteil Schule, hoffentlich machen Leute, die in Versuchung sind, sowas zu machen, das nicht mehr.
Schauen wir mal, wir können in ein paar Jahren drüber reden, wenn wir diesen Podcast noch haben und Gust Wöginger dann vielleicht schon in Pension und noch nicht verstorben ist. Also das wünscht man niemandem.
Ja, stimmt. Also in 10, 15 Jahren, wenn er dann auch das Nationalratsmandat zurückgelegt haben wird und wenn wir dann noch unsere Sendung machen, laden wir einfach ein.
Ja, genau. Und ja, wie gesagt, über den Tod werden wir auch noch sprechen, aber nicht im Zusammenhang mit Gust Wöginger. Aber jetzt gehen wir mal rein in die Themen.
Warum sind die alle verrückt geworden, oder was?
Eine Geschichte, die mich zugegebenermaßen erst hat erfasst, ist jene von Rudolf Taschner. Und erfasst hat sie mich, weil unser lieber Zuhörer, ich glaube, das war der Robert, sie mich geschrieben hat, gesagt hat, das solltet ihr mal besprechen. Und als ich dann ein bisschen abgeglitten bin in diese ganze Sphäre von Rudolf Taschner und der Debatte, die rund um ihn entbrannt ist, habe ich beschlossen, ja, da müssen wir tatsächlich sprechen. Kurz zum Sachverhalt. Rudolf Taschner, den kennt man oder vielleicht auch nicht. Er ist ein ÖVP-Politiker, ist Wissenschaftler, hat auch populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, die meines Erachtens nach nicht interessant sind, aber ich beschäftige mich halt auch zu wenig mit Mathematik, habe mich da mal durch eines durchgequält, aber naja, ist halt nicht meine Lebenswelt, muss ich gestehen. Der hätte jetzt eigentlich seine goldene Promotionsurkunde von der Universität Wien bekommen sollen. Das ist nicht irgendwie so etwas Großes wie eine Ehrendoktorwürde, sondern einfach nur die Erinnerung daran, vor 50 Jahren hast du an dieser Universität promoviert und man ist halt in guten und in schlechten Zeiten verbunden und da möchte man dir jetzt eine Urkunde geben. Das wurde ihm verwehrt. Anlass dafür ist sein unter anderem Leugnen des Klimawandels, aber auch Kritik an der Vergabe von Forschungsgeldern. Und daran hat sich jetzt eine Debatte entbrannt, wo ich sagen muss, schön, dass es in diesem Land keine anderen Sorgen gibt, aber ganz, ganz viele Leute haben sich daran beteiligt, weil ich auch verstehe, das ist ein bisschen ein Kulturkampf, den man da rein projizieren kann. Da geht es um die Wokeness, da geht es um die Klimawandelleugner, da geht es auch nach ein bisschen das Aufarbeiten der alten NVP, der neuen Volkspartei von Sebastian Kurz. Und da ist einfach unglaublich viel geschrieben worden. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz meinen Herausgeber Hubert Patterer zitieren. Den ganzen Link seines Texts stelle ich Ihnen natürlich in die Shownotes, weil der Hubert ist ein Mensch, der schreibt einfach wunderbar. Es ist nur in der Tonspur nicht immer so leicht zu erfassen, aber ich zitiere dennoch mal kurz die Passage, die ich als doch sehr, sehr essentiell betrachtet habe. Dass er die Klimakrise per se zu einem Scheinproblem herabstufte, war indes mehr als Leugnen als Meinen. Das war nicht Ideologiekritik, sondern Gegenideologie. Ihn deshalb zu ächten, ist dennoch unwürdig. Ich dachte immer, dass das Ideal der Universitas das freie Reden, Streben und Irren mit einschließt. Auch den gehobenen Unfug. Man muss dann halt mit Gegenfeuer rechnen, das hat sich Taschner redlich erarbeitet, wenn er ins Abschüssige gerät. Soweit Hubert Patterer. Und wenn man da halt reindriftet, da gibt es dann echt schon tolle Debatten. Aber Thomas, was sagst du als Gastprofessor der juristischen Fakultät?
Ich finde tatsächlich das recht irritierend von Seiten der Uni auch. Ich weiß aber nicht, ob mit welcher Regelmäßigkeit das schon vorgekommen ist oder ob das eine reine Lex Daschner ist. Also soweit ich es verstanden habe, ist es so etwas wie, weiß ich nicht, wenn du bei einer Firma 25 Jahre Jubiläum hast, da kriegst du eine, früher hat man eine goldene Uhr gekriegt, die meistens nichts wert war, aber ein schönes Symbol. Und so ähnlich ist es, glaube ich, hier mit, vor 50 Jahren habe ich hier promoviert. Ich halte das für etwas zu unwichtig, um daran einen großen Symbolakt zu machen. Und beziehungsweise, wenn man das unbedingt möchte, kann man es ja auf dem klassischen diplomatischen Weg, der Rektor kann nicht und sein Stellvertreter schickt einen Stellvertreter. Und das Ganze findet statt in einem abgelegenen Raum, im Lehrmittelzimmer, mehr in der Schule, vielleicht gibt es an der Uni so was Ähnliches. Also wenn man dem zu ehrenden oder zu gratulierenden dann schon die Missbilligung offiziell ausdrücken will, aber so ist es natürlich total überzogen und ja, liefert nur wieder eine, ist eigentlich ja so eine klassisch leere Kulturkampfdebatte, ist das, was sich anschließt. Wurscht, ob man jetzt findet, das ist richtig oder falsch. Und ich glaube ja, das Phänomen, das verdiente Akademiker, wir haben das im Zusammenhang mit dem Nobelpreis schon mal im Podcast gehabt, dass es, da gibt es ein eigenes Namen, einen eigenen Namen dafür, ist ja irgendwie so ein Nobelpreis-Syndrom, das dann Leute im Alter irrsinnig starrsinnig und seltsam werden und vor allem gern in die Disziplinen, in denen sie den Nobelpreis nicht haben, beginnen lautstark Unsinn zu verkünden. Ich vermute, dass Ähnliches auf der Uni Wien auch schon vorkommen ist und ich vermute aber jetzt, dass die trotzdem ihre 50-Jahres Gratis-Service oder ich habe vergessen, wie die Ehrung heißt, ja, also beim Auto hast du was, den 10.000 Kilometer Service. Ja. Und dann kriegst du Paketen, 50 Jahre Uni oder ich weiß. Also sowas Ähnliches wird es ja wohl sein. Und wenn das nicht bisher schon ähnlich gehalten wurde bei Leuten, die im Laufe ihrer Karriere merkwürdig wurden und begonnen haben, gegen wissenschaftlichen Konsens und wissenschaftliches Denken zu verstoßen, und ich glaube, das ist nicht passiert, dann hätten wir es beim Daschner jetzt auch nicht auffangen müssen. Ist meine Meinung, aber vielleicht hat er einfach irgendwie kein Glück mit seinen Arbeitgebern. Er hat ja auch eine Zeit lang für Novomatic war er tätig und da gibt es ja aus den Chat-Protokollen, da hat der Herr Neumann von Novomatic damals dem Gernot Blümel abgeraten, den Daschner als Quereinsteiger zu präsentieren, weil den haben wir einmal beschäftigt, der kann nichts. Also es ist ein bisschen, hat ein bisschen ein Pech. Also vielleicht hätte es genügt, wenn ihm die Uni in sein Arbeitszeugnis eingeschrieben hat, der hat sich sehr bemüht.
Ja, wobei jetzt in dem Fall möchte ich sagen, Gerechtigkeit für Daschner. Vielleicht hat er ja alles richtig gemacht, wenn Novomatic sagt, er macht das Falsche.
Das ist denkbar.
Moralphilosophische Frage, die man ausführen könnte.
Ja, und soweit ich es verfolgt habe, also es gibt, glaube ich, die mathematische Fachwelt ist sich einig, dass er kein großer Mathematiker war, aber ein guter Wissensvermittler. Und das ist ja nicht nix. Und wie gesagt, dass er dann halt bei der ÖVP angehört hat oder bei der neuen ÖVP soll sein. Das ist jetzt jedem unbenommen. Aber natürlich mit der Klimawandelgeschichte, da hat er sich wirklich aus dem wissenschaftlichen Denken entfernt. Ich verstehe, dass man sich da vielleicht als Alma Mater ärgert. Aber wie gesagt, wenn Sie das nicht grundsätzlich bei jedem machen, der ein bisschen deppert redet oder bei jeder, dann ist es im Fall Daschner auch unangemessen und macht aus der ganzen Geschichte etwas viel Größeres, als eigentlich wäre.
Einer, der nicht so eine entspannte Position und abgewogene Argumentation hat, wie Thomas Maurer oder auch Robert Patterer, das ist der sehr bekannte und prominente Schauspieler Albert Fortell, der nebenbei erwähnt, und das habe ich auch erst vor ein paar Tagen erfahren, auch Jurist ist. Magister Albert Fortell, würde ich dann behaupten. Oder vielleicht war es damals noch zu Promotionszeiten, als er sogar Dr. Albert Fortell ist. Das ließ sich jetzt tatsächlich für mich nicht rekonstruieren, welchen akademischen Titel er trägt. Aber es ist ja auch wurscht. Er ist ein hervorragender Schauspieler. Er war in ganz vielen Fernsehsendungen zu sehen. Ja. Und
nein, in der Rolle des Albert Fortell wüsste ich niemanden, der ihm das Wasser reichen kann.
Ja, da kann man dann noch später drüber reden, aber bleiben wir mal ganz kurz bei dem, was er auf Facebook dazu geschrieben hat, weil wo, wenn nicht auf Facebook, finden akademische Debatten statt und Diskussionen darüber, wie die Qualität unserer Universitäten derzeit läuft. Und da schrieb besagter Herr Fortell: Damals wurde hier noch gelehrt und keine Schwachsinns-Gender- und anderer Wirtschaftsquatsch diktatorisch und noch dazu fächerübergreifend angeordnet. Während Taschner einer der anerkanntesten Mathematiker ist, verkomme die Universität Wien zu einem peinlich irrelevanten Ideologiehaufen. Ich muss sagen, da ist unglaublich viel reingepackt und mich wundert ehrlicherweise auch die Insights, die der über 70-jährige Albert Fortell noch immer über Universitäten hat in Österreich. Also ich habe aktuell einen Lehrauftrag an der Universität Klagenfurt und ich habe das alles nicht mitgekriegt. Und jetzt frage ich jetzt als ein Mensch, der regelmäßig derzeit an die Universität gehen darf, mit jungen Menschen reden darf, sich auch mit ernsthaften Professorinnen und Professoren austauschen darf, warum kriege ich das alles nicht mit, was der Albert Fortell hinter einem Bildschirm sitzend mitkriegt und dann auf Facebook schreiben kann? Recherchmanko meinerseits.
Ja, wahrscheinlich hast du nicht hinter die Kulissen geschaut. Also was jetzt, nachdem du, glaube ich, aus Albert Fortells Blickwinkel ja auch Teil der Systempresse ist, bist, nicht weiter überrascht. Also ich glaube, Albert Fortell ist nicht weiter überrascht. Ja. Mir hat an der Formulierung am besten gefallen, der Ideologiehaufen, weil man ja, wie man Ideologien anhäuft. Also man müsste es ja durch irgendwas symbolisieren, damit man einen Haufen bilden kann. Und dann ist auch die alte ontologische Frage, ab wie vielen Ideologien oder symbolisiert meinetwegen durch Semen, ja, also jede Semmel steht für eine Ideologie, ab wie vielen Semmeln ist es ein Ideologiehaufen? Ja, das ist immer eine schwierige Definitionsfrage, weil das lappt mehr ins philosophische ontologische, und der Quartell ist ja Jurist. Aber ja, ich meine, es sind viele Dinge, ich glaube, als Albert Fortell promoviert hat, sind noch nützliche Fächer gelehrt worden, wie Datenspeicherung auf Lochkarten. Und auch das ist einfach weg. Und man fragt sich, wer steckt da dahinter?
Ja, ich kann es dir sagen, das ist die Lochkartenindustrie, die einfach nicht mehr funktioniert hat und dann effizientere Wege gefunden hat mit der Floppy-Disk beziehungsweise davor noch der 5-Zoll-Diskette.
Ja, das sagst jetzt du als Angehörige der Systempresse.
Weil Sie jetzt bei dem ganzen Namen Fortell gedacht haben, ja, der Maurer hat gesagt, keiner kann dem Fortell in der Rolle des Fortell das Wasser reichen. Kurzer Widerspruch, zumindest dem Bruder von Albert Fortell, Marius Fortell.
Nie.
Marius. Fortelny, genau.
Ja, die Familienname ist eigentlich Fortelny.
Fortelny, ja. Dem konnte jemand zumindest bei Einreisebehörden das Wasser reichen und das war Jeffrey Epstein. Der hat nämlich einen Pass des Bruders von Albert Fortell genommen, um sich damit auszuweisen bei der einen oder anderen Ein- bzw. Ausreise. Spannende Geschichte, ich stelle einen Link dazu in die Shownotes, ist auch so ein nächstes Rabbit Hole, in das man abtauchen kann, aber ich glaube, das sollen wir gar nicht machen.
Ja, und man muss zur Ehrenrettung Albert Fortell sagen, dass er offenbar mit seinem Bruder nicht im Reinen ist. Die haben sich ja jahrelang öffentlich wegen der Erbschaft zerfleischt. Also von daher ist ja der Epstein auch nicht mit dem Pass vom Albert gereist. Der ist ja viel fescher wie der Epstein gewesen.
Unbestritten. Albert Fortell, Fäschermann, darauf können wir uns einigen.
Josef, Maria und Josef.
Sie bohrt Fische mit ihrem langen Rüssel an, betäubt sie und saugt dann ihr Blut. Die Vampirschnecke pflegt einen für Weichtiere ungewöhnlichen Lebensstil. Dies hat ihr nun den Titel Internationale Molluske des Jahres 2025 eingebracht. Wenn Sie in Ihrem Chat ab und zu einmal so eine Nachrichten bekommen und das mitten in der Nacht, dann wissen Sie, Thomas Maurer ist gerade wieder im Zug unterwegs oder so irgendwas und muss jetzt jemand mitteilen, dass er da was Interessantes in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen hat. Ich stelle den Link natürlich in die Shownotes rein. Aber Thomas, warum hast du mir dann den Kommentar brrr dazu geschrieben?
Naja, ich finde ja die Vorstellung einer Vampirschnecke, das ist doch wirklich schon so, das ist doch super, auf gute Art super gruselig. Also ich sehe ganze so, vielleicht früher hätte man gesagt B-Movies, aber jetzt wären es wahrscheinlich eher so billig produzierte Netflix-Serien, wo trotzdem sehr viel computergenerierte Bilder drinnen sind. Also Angriff der Vampirschnecken, Rückkehr der Vampirschnecken. Wobei ja auch erstaunt bin, die müssen ja, also nachdem die Schnecke sich dann auf den schlafenden Fisch draufsetzt, bevor sie ihn anbohrt, wie kommt denn die da hin? Das müssen geschwinde Schnecken sein. Was ja auch, allein die Vorstellung einer geschwinden Schnecke, unheimlich, oder?
Ja, wobei man muss hinzufügen, es ist ja nicht so schlimm, was sie anstellt, diese Schnecke. Denn nachdem sie ihren Cocktail aus Blutverdünner und Betäubungsmittel initiiert hat in ihr Opfer, um das dann eben ruhig zu halten und dann eben jausnet hat, also das Blut dann getrunken hat, bleibt ja dieser Fisch, auf den sich die Schnecke draufgesetzt hat, dann ansonsten sehr gesund zurück.
Ja, nur aber er hat sowas, also sowas wie ein Gößendiebe, er hat einen Schneckendiebe und hat noch nicht einmal Hint, dass er sie kratzen kann. Das ist ja eine abgrundtiefe Grausamkeit, glaube ich. Ich meine, ich weiß nicht, wie tief betäubt der Fisch dann nach Verabreichung des Schneckenrüsselbetäubungsmittels ist, aber und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Begriff Weichtier des Jahres nicht voreilig vergeben wurde, weil es wird ja im Herbst ein neuer GD für den österreichischen Rundfunk gesucht und ich glaube, die Jobdescription aus politischer Sicht wäre eigentlich auch Weichtier, aber ohne Stechrüssel. Insofern keine Konkurrenz.
Ja, aber da habe ich doch durchaus Zuversicht in die gewisse oder eine andere Person im Stiftungsrat, dass die sich dem jetzt nicht irgendwie beugen werden, denn der ist ja zum Teil schon mit Experten besetzt. Das ist ja nicht so wie in den Jahren 2001 bis 2006, als Albert Fadel ORF-Stiftungsrat war.
Ja, muss man auch sagen. Die gute alte Zeit. Da war die Welt noch in Ordnung. Aber ja, bestimmt, wir sind ja auch eines Stiftungsrates verlustig gegangen diese Woche. Eicherer, der Steirische. Am Wohl ist er weg, nur wegen den ganzen Belästigen. Alle Farmers sind alle Belästiger. Wo sind wir hinkommen?
Ja, das ehrt dich jetzt, dass du da den Steirer auspackst in der Tonspur. Allerdings muss man dazu sagen, Mario Kunasek hat ja nicht einen Steirer zum Steirischen Stiftungsrat gemacht, sondern hat Thomas Brandner zum Steirischen Stiftungsrat gemacht, der ja Insights zum ORF hat. Benommen, aber er hat halt vermutlich die Nähe zu Brandner nicht nur aus dessen Expertise herausgesucht, sondern auch, weil er einen gewissen FPÖ-Connect sich nicht verschlossen hat. So gesehen, vielleicht findet Mario Kunasek ja jetzt jemand anderen mit noch mehr Expertise und noch mehr Zugang zur Steiermark und vielleicht aber auch einen objektiven Zugang zu dieser Generaldirektorenwahl.
Ja, also ich meine, ich fände es ja überhaupt schön, wenn so ein kleines Weihnachtswunder zur falschen Jahreszeit geschieht und alle Stiftungsräte, die dort nur wegen ihrer Verbindungen in die Politik sitzen, einfach schleichen. Und vielleicht, dass man bevor der nächste GD gewählt wird, das ORF-Gesetz kann man so schnell nicht mehr ändern, aber und man kann ja Stiftungsräte auch nicht abberufen. Das ist eine interessante Frage, die der Herr Kunasek, vor der jetzt steht, der hat, glaube ich, gerade um einen Appendix zum ORF-Gesetz ansuchen müssen, damit der Brandner überhaupt vorzeitig quasi entlassen werden kann, weil entsandt wird er ja, glaube ich, vom Land Steiermark. Und vielleicht, wenn es die Möglichkeit gibt, dass sich die auch wieder in die freie Wildbahn zurückbewegen dürfen, dann sollte man sie vielleicht wie so Zootiere auswildern wieder und den Stiftungsrat vielleicht mit Leuten besetzen, die dort wirklich was verloren hätten. Ich glaube nicht dran, aber manchmal malt man sich's gern aus.
Ja, also die Freiwilligkeit ist allen Personen unbenommen und ich verweise jetzt nur, weil ich unlängst mit ihm einen Podcast gehört habe, auf Leonard Dobusch. Das ist ein Innsbrucker Wirtschaftswissenschaftler, der da tatsächlich mit hoher Expertise drinnen sitzt. Der war auch schon im Aufsichtsgremium des ZDF, also einer 10-mal größeren Organisation drinnen und ist jetzt eben als tatsächlich parteiunabhängiger von der SPÖ da reingeschickt worden, nimmt allerdings auch nicht an Freundeskreissitzungen oder vielleicht sind auch Stehungen, keine Ahnung, teil. Also es gibt Perspektive und dieser Podcast soll ja auch das Positive auf der Welt im Blick haben und glauben, irgendwann wird es schon besser werden. Und der Herr gibt mir tatsächlich ein bisschen den Glauben zurück, dass es besser werden könnte.
Ja, und besser, man könnte aus dem ableiten, es ist schon besser geworden im Sinne von, eine feuchte Wohnung ohne Heizung ist besser als gar keine Wohnung. Aber vielleicht könnte man sich zumindest auf Kategorie B langsam hochschwingen.
Wie ich da den moderativen Übergang dazu schaffen werde jetzt, dass wir eigentlich von der Vampirschnecke hin zum toten Wal Timmy kommen könnten, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Aber Thomas, was sagst denn du eigentlich?
Das ist schwierig, aber man könnte natürlich... Ah, natürlich, die Metapher ist der ORF, ist der gestrandete Wal und man muss ihn wieder flott machen. Allerdings ist es ja beim Timmy nicht so gut ausgegangen.
Wobei nicht gut ausgegangen, ich muss gestehen, der Wal ist jetzt irgendwie so gestorben, wie ich mir meinen Tod auch wünschen würde. Also noch am Ende mal rausgezahlt werden in die Wellen. In meinem Fall wünsche ich mir das schon auf ein Surfboard oder so. Und dann wäre ich von Haien gefressen. Das mag jetzt makaber klingen, aber wenn ich dann mal im hohen Alter bin, stelle ich mir und wünsche ich mir eigentlich so mein Ableben.
Aber von den Haien hast du ja gar nichts mehr dann. Aber es ist nur so ein ökologischer Wunsch quasi.
Die haben was von mir, ich meine, entschuldige, das ist reine Muskelmasse.
Also das ist nur, du vergönnst dich der Natur. Ja. So ja. Wie die Parsen, diese Luftbestattungen haben, wo sich dann die Geier darum kümmern, dass die Einheit mit der Natur wiederhergestellt wird. Was ich zwar einerseits ein bisschen unappetitlich, andererseits aber eine sehr schöne Idee immer gefunden habe.
Ja, man muss der Erde was zurückgeben.
Ja, ich hab noch zum Beispiel mir noch nicht so detaillierte Pläne für meinen Tod, aber ich werde mir was überlegen. Also vielleicht so, weiß nicht, anlässlich der 50-jährigen Promotion eines meiner drei Kinder Erheben eines Pokals mit gutem Wein einfach umfallen. Warum nicht? Nein, das haut auch die Party zusammen.
Sind immerhin schon alle fesch angezogen, so gesehen.
Stimmt. Und außerdem, wer weiß, vielleicht finden bis dahin diese 50 Jahre Ehrungen ja grundsätzlich im Lehrmittelzimmer der Universität Wien statt.
Direkt haben zitierte Sterben auch eine Perspektive, ja? Alles für die Wissenschaft.
Und wir dachten, der Tiefpunkt ist schon erreicht.
Einer, der auch noch ganz bestimmt ganz, ganz lang gegeben wird, denn er hat gute Gene und das betont er in jedem Podcast-Interview, das man von ihm hören kann. Sein Vater ist sehr, sehr alt geworden. Er, muss man sagen, schaut für seine über 70 Jahre auch noch immer irgendwie energiegeladen aus. Finde jetzt kein besseres Wort, aber ich glaube, das trifft es. Es geht um Friedrich Merz. Seit einem Jahr ist er Bundeskanzler der Republik Deutschland. Und ich glaube ja, er hat sich in seinen multiplen Anläufen, die konservative Partei zu übernehmen und dann eben auch Kanzlerkandidat und Kanzler zu werden, das Ganze ein bisschen leichter vorgestellt, dass es jetzt tatsächlich so ist. Meine Kollegin Cornelia Barthelme schreibt da zum Beispiel, dass Merz keine Ahnung davon habe, von der Realität, wenn er sagt, die Rente werde bald allenfalls noch die Basissicherung sein und den Rest müssen sich die Beschäftigten selbst kümmern. Die halbe Republik stöhnt. Von welchem Geld? Sie führt dann weiter aus, dass eigentlich noch nie ein Politiker in der Bundesrepublik so unbeliebt war, zumindest wenn er in dieser Position war wie Friedrich Merz, wie es eben Merz derzeit ist. Die Stimmung ist am Tiefpunkt, schreibt sie. 83% sind unzufrieden mit dem Kanzler. Das Positive daran, es ist ein Land, in dem man das noch erforschen und auch publizieren darf, sage ich dazu. Weil es gibt ja auch andere Länder und so gesehen, ja, es ist schlimm alles in Deutschland. Es ist auch persönlich wahrscheinlich schlimm für Friedrich Merz. Aber hey, man darf das alles noch sagen, ohne Gefahr laufen, ins Gefängnis gehen zu müssen.
Ja, aber er hat ja schon darauf hingewiesen, dass kein Kanzler jemals das erdulden musste, was er erdulden muss. Im Spiegel-Interview war das, glaube ich, ein bisschen der Schlüsselsatz. Weil im Internet abfällig über ihn gesprochen wird oder geschrieben wird. Und wenn man dann doch sich in Erinnerung ruft, dass bei Anti-Merkel-Demos Galgen teilweise mit Merkel-Puppen dran mitgeführt wurden, denke ich mir, vielleicht Helmut Kohl war jede zweite Woche am Cover der Titanic meistens sehr unschmeichelhaft. Also er ist auch zu allem anderen noch ein wandelndes Glaskind. Und ich glaube, dass er ja eher reizbar ist, dynamisch auch rüberkommt. Und ja, ich meine, da kommt natürlich viel zusammen, aber ich glaube, in erster Linie ist es halt, und auch große Teile des Kabinetts, das sind Leute, deren Qualifikation im Wesentlichen aus der dicken Lippe besteht und dem Schwingen irgendwelcher neoliberal, libertären Maximalforderungen, denen dann aber auch nicht viel erfällt, wenn sie in der Lage sind, das umzusetzen. Und die Merz'sche Ungeschicklichkeit, dass ich ja weg gesagt, das ist schon, dass Pierre Richard steht nicht mehr zur Verfügung, also man müsste eigentlich sein Leben als Tollpatsch-Komödie verfilmen, wo er, wenn er reinkommt, sofort in am Fuß in die Entenleber der Rinne steigt und dann der Gastgeberin die mitgebrachte Torte ins Dekolleté. Also es ist wirklich er lebt ja tatsächlich in einer Parallelwelt zum dem Deutschland, das man so sieht, wenn man zum Beispiel mit dem Zug hinfährt und dann in einer Innenstadt spazieren geht. Ich glaube, da gibt es tatsächlich ganz, ganz massive Wirklichkeitsfilter. Also zum Beispiel gerade bei der Rente, das war vor 10 Jahren schon so, weil die haben ja diese 100.000 Riesters und sonstige Renten schon dazu, ganz viel Kapitalmarkt basiert ist, das überhaupt nicht performt hat. Und es ist jetzt schon so, weil da sind die Lohnnebenkosten ordentlich runtergegangen, ein Facharbeiter mit der gleichen Versicherungszeit und dem gleichen Einkommen wie ein österreichischer kriegt in Deutschland jetzt ungefähr die Hälfte Rente wie ein Österreicher. Und jetzt sind die österreichischen Pensionen schon nicht so, dass du jetzt ununterbrochen in Saus und Braus dir mit dem Fahrradkurier Champagner kommen lässt. Aber das ist das Existenzminimum. Und Deutschland wird in eine riesen Altersarmutswelle noch reinlaufen. Und die Menschen merken das und haben Angst davor. Und in so einer Situation sowas bodenlos Blödes zu sagen, das muss da mal gelingen. Also, und auch das Tempo ist beeindruckend. Ja, glaube ich, hat von letzte Woche auf diese Woche 3% Zustimmung verloren. Das ist dafür, dass er letzte Woche, glaube ich, auf 20 war und jetzt auf 17, ist das ein beachtliches Bröckel, das du wirklich binnen einer Woche aus deiner Reputation wegreden kannst. Das ist ganz eindrucksvoll.
Du meinst, ein Biopic könnte da tatsächlich helfen? Also ich denke jetzt noch immer an Albert Fratell, hat natürlich zu volles Haar für Friedrich Merz, aber meine Güte, da gibt es Maskenbildnerinnen und Maskenbildner, die das reinkriegen könnten.
Ja, denn ein wirklicher Schauspieler nimmt dieses Opfer dann auf sich, dass er sich eine Glatze kleben lässt. Und mit nachgebildeter Haarinsel. Ja, die ist ja, es ist ja seine Äußerlichkeit, aber die Haarinsel auf seinem Frontschädel ist ja so isoliert wie er selbst. Ist auch ein kleines Merkmal.
Und dass man damit Haaren schon was machen kann und eine Person, die vielleicht auch sehr schön ist, verändern kann, das hat ja Jude Law gezeigt, als Wladimir Putin jetzt dargestellt hat in einem neuen Film. Und das leitet jetzt über dazu, dass es ja auch in Russland ein bisschen knusprig zugeht, sagen wir jetzt einmal, in der Stimmung im Land. Denn an der Schwarzmeerküste, die ihr beliebtestes Urlaubsziel der Russinnen und Russen in den Sommermonaten ist, droht jetzt zum Beispiel eine Naturkatastrophe als Kollateralschaden des Angriffskriegs auf die Ukraine, weil da sind dort unter anderem eben auch Ölraffinerien und andere Transportlager bombardiert worden, zu Schaden gekommen. Da schwimmt schon jetzt mal tatsächlich die Naturkatastrophe oben auf dem Schwarzmeer. Auch die Militärparade zum Sieg, die jetzt, also zum Sieg über Nazi-Deutschland, damit die Leute jetzt schon wissen, von welchem Sieg Russlands man reden will, die erfolgte in diesem Jahr in, sagen wir mal, abgespeckter Art und Weise, weil man einfach nicht in der Lage ist, strategisch wichtiges Material für eine Parade nach Russland zu zahlen, wenn man es an komplett anderer Stelle des Landes braucht, um sich überhaupt noch einigermaßen verteidigen zu können. Wobei, Klammer auch der Ukraine geht es natürlich jetzt in Sachen Verteidigungsgerät und Humaneinsatz, sprich Menschen, die kämpfen, nicht wirklich gut, Klammer zu. Aber da merkt man, in Russland brodelt's. Und es gibt jetzt sogar Umfragen, die zeigen, dass die Kreml-Partei Geeintes Russland nicht mehr auf Platz 1 ist, sondern ist zwar immer noch kremltreu, aber eben eine andere Partei, die nennt sich Neue Menschen, derzeit in den Umfragen voranliegt. Und das in einem Land, wo du alle Medien kontrollierst, wo du alle Meinungsumfragen kontrollierst, wo du die staatliche Nachrichtenagentur im Grunde wie ein Ministerium für Verlautbarungen führst, dass da so etwas überhaupt einmal öffentlich werden kann, das zeigt, dass nicht mehr unbedingt der Deckel am Topf gehalten werden kann, sondern weil es brodelt.
Ja, und ich glaube, dass fast das Erstaunlichste daran ist, dass ja praktisch allen Russen, die sich in irgendeiner Weise mit dem Zustand ihres Landes beschäftigen, auch klar ist, dass jede Partei Kreml gelenkt ist und es eigentlich vollkommen egal ist, welche der zugelassenen Parteien bei einer Wahl wie abschneidet. Also dass das alles nur Kosmetik und ein bisschen Show-Effekt ist. Aber dass man es ist zumindest eine symbolische Handlung. Wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass irgendjemand glaubt, dass damit eine andere Macht an die Macht kommt. Aber zumindest die symbolische Handlung zu zeigen, mögen wir wirklich nicht mehr, das ist schon ungewöhnlich, weil eigentlich ist, glaube ich, auch tatsächlich die russische Herrschaftsstrategie immer gewesen, durch Zynismus und Aussichtslosigkeit die Leute so zu ermüden, dass sie gar keine Möglichkeit mehr zur Gegenwehr sehen. Das war im zaristischen Russland so, das war im kommunistischen Russland so und das ist jetzt unter Putin wieder. Und dass zumindest symbolischer Widerstand irgendwie noch aufflackert, ist auch schon interessant. Und ja, die Parade, ich glaube, da geht's ihnen, da haben sie ja sogar den einseitigen Waffenstillstand währenddessen ausgerufen. Ich glaube, dass da wirklich die große Sorge bestanden hat, dass möglicherweise während der Parade ein paar ukrainische Drohnen in irgendwelche Luxusraketen und Panzer einschlagen. Also, und dass es die Position des Putin nicht unbedingt stärkt, sehe ich auch so. Und alles andere ist aber, ich glaube, dass tatsächlich Russland eher mit den Mitteln des Gangsterfilms zu beschreiben ist. Beziehungsweise ist halt Mafia, Staat und Industrie und Partei, das ist ein Konglomerat. Und wie genau sich dann wer gegen wen durchsetzt, ob es noch vorsichtig gewartet wird, ob er irgendwann von selber stirbt und man dann in die Diadochenkämpfe sich stürzt oder ob jemand zu meutern versucht. Ich glaube, niemand weiß das, inklusive der Personen, die dafür in Frage kommen.
Austria in a nutshell.
Jetzt müssen wir unseren zuhörenden Personen noch den Ernst Gödel beliebt machen oder zumindest bekannt, würde ich jetzt einmal sagen. Beliebt, das ist ja immer so eine Kategorie in der Politik. Man muss nicht unbedingt beliebt sein, um Wahlen zu gewinnen. Klammer auf, herzliche Grüße an Herbert Kickl, der wahrscheinlich auch nicht die Beliebtheitswerte gewinnen wird, aber die letzte Nationalratswahl gewonnen hat, beziehungsweise seine FPÖ hat es ja gewonnen. Klammer zu. Denn der Herr Ernst Gödel, der bleibt Ihnen noch länger erhalten, liebe zuhörende Person. Er ist nämlich bis zum Ende der Legislaturperiode, und so hat das unser Kanzler Christian Stocker gesagt, Clubobmann der ÖVP und der soll er eben auch Nachfolger von Gust Wöginger, auf den Thomas Maurer heute schon eine kleine Laudatio begonnen hat. Deswegen kurz zur Einführung, wer ist dieser Herr Gödel? Er ist Steirer, da kannst du lieber Thomas nachher den verbalen Steirer wieder einbringen. Er ist Jurist, Bauer, Mann, also alles das, was man irgendwie braucht in der ÖVP, um eine Machtposition zu haben. Und mir hat vor allem gefallen ein Schnappschuss, den ich Ihnen auch in die Shownotes stelle, beziehungsweise einen Artikel, wo dieser Schnappschuss zu sehen ist. Da marschiert der ÖVP-Club eine Treppe im Parlament hinab. Ganz voran der Gust Wöginger, einen Schritt voraus. Ich muss sagen, ich tät nie, wenn ich hinter mir so viele Leute habe, einen Schritt vorausgehen. Wenn, dann geht zwar drei Schritte voraus, aber so in diesem Ding, ich hätte immer Angst, dass mir einer schubst oder so irgendwas, aber ja. Ich persönliche Paranoia. In der Mitte Christian Stocker, wo auch sonst. Er ist der Parteichef der ÖVP, er ist der Kanzler. Er muss da sagen, ja, ich bin halt derjenige, der irgendwie vorgibt, wo es da rumgeht. Und rechts von ihm Gödel. Und dahinter alle Menschen, die tatsächlich als Gesichter zu sehen sind, sind nur Männer. Und jetzt weiß ich aber, weil ich kenne Frauen persönlich, die sind im ÖVP-Club und die sind auch wirklich Frauen. Aber das finde ich so sinnbildlich, dass da keine einzige Frau auf diesem Bild war.
Ja, ich glaube, wenn man es nicht den führenden Politikern im Club ganz dick in den Kalender schreibt, nicht vergessen, auch Frauen mitnehmen zum Fototermin, dann denken die halt nicht dran. Das ist so, ein bisschen so eine Kegelclub-Atmosphäre herrscht da schon noch. Also, dass man die wichtigen Sachen lieber, die besprechen wir Männer unter uns. Ich glaube, der Ansatz ist zumindest nicht ganz ausgestorben.
Ja, aber vielleicht wird ja der Herr Gödel das ändern. Ich bin da voll des Optimismus, auch weil ich noch keine gegenteilige Ansage gelesen habe, die ihn mir hätte nehmen können. Aber vielleicht habe ich einfach nur nicht alles gelesen. Könnte ja auch sein.
Ja, gut. Also wir wissen, glaube ich, also ich weiß praktisch gar nichts über Herrn Gödel.
Ich weiß ein paar uninteressante Fakten, zum Beispiel, dass er selbst die Reifen gewechselt hat, als ihn der Kanzler angerufen hat und gesagt hat, möchtest du nicht Clubobmann werden? Also ich vermute, dass sie bei du sind. Das glaube ich jetzt einfach so. Das stelle ich den beiden Herren. Und muss ich sagen, okay, passt. Selber erreichen.
Ja, also ich glaube, das ist in der Steiermark eine hochakzeptierte Freizeitbeschäftigung, Reifen wechseln selber. Also ich glaube, von daher, vom Ehrlichkeitsfaktor kommt das gut. Jedem ein bisschen die Frau Bauer als Clubobfrau gewünscht, weil erstens wäre sie dann nicht in der Regierung. Aber ich glaube, Clubob-Leute haben ja eher normalerweise so ein bisschen die Einpeitscher-Funktion. Die müssen ja auch in der eigenen Fraktion nicht unbedingt geliebt werden, sondern nur gefürchtet. Und das hätte ich mir bei der Frau Bauer ganz gut vorstellen können.
Ich glaube, da liegt was viel Tieferes begraben. Kanzler Christian Stocker ist ja Saxophonist und Claudia Bauer ist Posaunistin. Und als Mensch, der Erfahrung hat, da wie es zugeht in Orchestern, kann ich dir sagen, das sind zwei Register, die sich einfach nicht so gut vertragen von dem, wie sie klingen, wie sie spielen, wer jetzt wo eingesetzt wird im Konglomerat. Also ich glaube, das hat tatsächlich ganz, ganz tiefe Hintergründe in der Kompositionsweise österreichischer Militärmusik, dass die zwei Register sich nie verstehen werden.
Das heißt, wenn die Frau Bauer sich am Triangel hätte ausbilden lassen, hätte es vielleicht mit dem Karrieresprung was werden können, oder?
Triangel ist selten eingesetzt. Da gibt es zum Beispiel die Lyra, also das Glockenspiel. Da kannst gut reinknallen, da hast viel Melodie, überstrahlst alle, das wäre quasi die prädestinierte Clubobfrau, aber ist halt sehr selten eingesetzt und ansonsten musst, wenn du Führungsposition sein willst, würde man sagen, erstes Tenorhorn, Flügelhorn, sowas, das geht, oder erste Trompete natürlich, das sind die starken Instrumente, auch ein Saxophon hat ein bisschen was Ausgleichendes und Posaune ist eher so, ja, die charmante Bassbegleitung.
Ich glaube, da ist was Großes angegraben. Ich glaube, die Erklärung der österreichischen Politik aus der Blasmusikkapellenpraxis heraus, ich glaube, da wartet ein ungehobener Schatz an Einsichten und Erkenntnissen. Das sollte man vertiefen.
Ja, falls irgendjemand will, ich werde meine Studierenden fragen, ob die draußen eine Diplomarbeit machen sollen. Ansonsten die Uni Wien hat vielleicht da irgendwas, weil es könnte Ideologie versetzt sein. Dann gibt es auch wieder Basis für Kritik von so prominenten
Juristen. Ja, und da muss man überhaupt aufpassen, wenn man ein Blasinstrument bedient, du siehst ja unten nicht, stolperst über einen Ideologiehaufen und oje.
Ja, ach Gott, der Albert Fortell. Falls er das hört, wir danken ihm einfach dafür, dass er Relevanz und Reichweite verwechselt hat und deswegen immer noch weiter reinschreibt auf seiner Facebook-Seite. Klicken Sie rein, ich stelle Ihnen den Link nicht in die Shownotes, Sie müssen schon selber suchen. Aber es ist ja schon ein Ort, wo man sich vergraben kann. Auch in die Kommentare sind nicht schlecht. Da sieht man vielleicht das wahre Österreich noch viel mehr als in jeder Blaskapelle.
Und vielleicht, um noch die Wahrheit über den deutschen Kanzler, vielleicht können wir in den Shownotes verlinken, ich habe da weitergeschickt, ja. Der deutsche Kollege Till Reimers hat noch, bevor die Wahl geschlagen wurde, 7, ich finde, nicht nur sehr lustig, sondern auch analytisch sehr zutreffende Minuten zu Friedrich Merz gestaltet. Das macht durchaus Spaß.
Ja, das macht durchaus Spaß. Und nächste Woche sprechen wir dann vielleicht über die Militärparade in Russland. Schauen wir mal an, was passiert ist. Ansonsten, es wird uns die Thematik nicht ausgehen. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Sagst du noch irgendwas?
Ich sage auch danke für die Aufmerksamkeit. Das sollte man eigentlich viel öfter sagen. Liebe zuhörende Personen, danke.
Tschüss und schleicht euch!